Radio 1.
Lady Gaga trägt ein Zitat von ihm auf dem Oberarm. Jimin, Leadsänger der koreanischen Boyband BTS, dichtete eines seiner Gedichte zu einem Song um. Thomas Mann störte das Snobbische und Preziöse an ihm. Für Theodor W. Adorno schrieb er einen Jargon der Eigentlichkeit, der auf dem Grat zum Faschismus schlafwandelte.
Die Rede ist von Rainer Maria Rilke und er und sein Werk begeistern und polarisieren. 2025 jährt sich Rilkes Geburtstag zum 150. Mal. Aus diesem Anlass ist in dieser Woche eine neue Biografie Rilkes erschienen, die auf neues, bisher unbekanntes Material zurückgreifen kann. Geschrieben hat diese Biografie die Literaturwissenschaftlerin und Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter. Und mit der haben wir vor der Sendung gesprochen. Guten Tag, Frau Richter.
Guten Tag.
Sandra Richter, wir als BerlinerInnen sind und bleiben stolz darauf, dass der erste und größte Bucherfolg Rilkes, Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke, in Berlin-Schmargendorf entstanden ist, in einer stürmischen Mondnacht. Am 5. November 1899 hätten die an der Villa Waldfrieden in der Hundekehle Straße vorbeiziehenden Wolken Rhythmus und Wörter für dieses Erfolgsbuch eingegeben. Wie können wir uns den Berliner Rainer Maria Rilke vorstellen?
Der Berliner Rainer Maria Rilke war noch ganz jung. Der war 23, 24 Jahre alt. Und wir dürfen ihn uns ausmalen im Russenhemd und vielleicht auch mit roten Stiefeln. Denn er war gerade mit seiner Freundin, Geliebten, Lou Andreas Salome, auf Russlandreise gewesen. Das war auch mehrfach. Und in Schmargendorf hat er ihr geholfen zu kochen, Holz zu zerkleinern. Immer wieder stürmte er zum Jagdschloss im Grunewald, sein Lieblingsziel, mit dem großen Vorhaben im Kopf, jetzt die Verse seines Lebens zu schreiben oder eben so etwas wie Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke.
Rilke wurde, und das war, wie Sie schreiben, auch Teil der Strategie seines Verlegers beim Inselverlag von Anton Kippenberg. Er wurde immer als großer Einzelgänger stilisiert, der zwar von Schloss zu Schloss, von Mäzenin zu Mäzenin reiste, aber eben doch ein Solitär war, sein Werk nur aus sich schöpfte. Inwieweit muss dieses Bild eigentlich korrigiert werden?
Beginnen wir doch einfach in Berlin, denn da sieht man schon, er lebte ja quasi bei Ehepaar Andreas Salome und lebte dort auch gut mit, verstand sich auch mit dem Ehemann, suchte Kontakte zu allem, was in Berlin Rang und Namen hatte, Hauptmann und andere. Natürlich war er in seinen Salons zugegen, er hat sich die Kunst angeschaut, war im Theater. Er war schon in den jungen Jahren jemand, der wusste, dass es auch auf Verbindungen ankam, um sein Werk groß zu machen. Und er wurde ein Zentralgestern des Literaturbetriebs, das mit den Verlegern, nicht nur mit Kippenberg, sondern auch mit anderen, mit Kurt Wolf, mit Fischer und so fort, in enger Verbindung stand mit den Mäzenen und Mäzeninnen und den Künstlern und Künstlerinnen seiner Zeit. Also einer, der überhaupt nicht darauf aus war, sich völlig abzusondern, sondern das nur tat, wenn er ein Werk schreiben wollte.
Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Ihr Buch schöpft aus neuen, bisher unbekannten oder nur teilweise bekannten Quellen. Was waren da die wichtigsten und was würden Sie sagen, ergeben sich daraus für Erkenntnisse, die bisher nicht bekannt waren?
Das ist ein irrsinnig großer Bestand, den einige Forscher in Teilen schon mal sehen durften, aber eben immer nur in kleinen Teilen. Es sind Notizbücher, 57 an der Zahl. Es ist ein großer Briefwechsel, die Bibliothek, besser ein kleines Bibliotheksfragment. Es sind Fotos und es sind Zeichnungen. Und jeder dieser Bestände enthält derart viel Neues, dass ich zögere zu sagen, das war jetzt das eine große. Es ist das Gesamtbild, das sich verschiebt und verändert. Ein Autor, den man eben lange für einen solchen Solitär gehalten hat, der rückt ganz anders ins Leben seiner Zeit. Er war mit den Politikern seiner Zeit gut bekannt. Er hat vieles beobachtet, genau beobachtet und aus diesem Leben heraus dann sein Werk geschöpft. Und es ist interessant auch, was er weggelassen hat.
Wenn man sich schon die Kapitelüberschriften Ihres Buchs anschaut, die offenbaren schon ziemlich viel, die lauten Muttersöhnchen, Sparen, 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 das Spukschloss im Wallis oder kein Postbüro im Walfischbauch. Da wird so Ihr Ansatz deutlich, den Sie auch schon im Vorwort nennen, Rilke auch mal gelegentlich mit ironisch gebrochener Distanz zu begegnen. Warum ist denn die nötig und was lässt die erkennen?
Dieses große Pathos, das er aufgebaut hat, um zu sagen, ich bin der Dichterseher, ich empfange meine Verse vom Höchsten, von seinem eigenen Kunstgott. Er hat so eine Art Kunstreligion vertreten. Das ist natürlich starker Tobak, nicht nur heutzutage, sondern auch damals. Und Rilke war wohl im täglichen Leben einerseits ein angstgeplagter, neurosenbehafteter, könnte man sagen, Mensch, aber zugleich auch einer mit viel Humor. Und der hat sich im Laufe seines Lebens immer wieder gezeigt, mit Humor und Distanz zu sich selbst nicht zuletzt. Zum Beispiel sagt er über diese berühmte Weise des Kornetts Christoph Rilke, von der jetzt sein Verleger Kippenberg sagt, jetzt ist da so viel erschienen und wenn man die nebeneinander stellt, die Exemplare, dann könnte man also Viertelstunde laufen, sagt Rilke, naja, das wäre dann ein Mittel gegen meine kalten Füße. Und diesen Rilke, diesen vielfach und gedoppelten Rilke, der eben nicht nur einfach ist, sondern der sowohl als auch sagt und die vielen Grauzonen des Menschseins beleuchtet aufs Schärfste und Genaueste, den wollte ich herausarbeiten. Das geht nur mit ein bisschen Ironie.
Grauzonen ist ein gutes Stichwort, Sandra Richter. Sie geben Ihrer Biografie den Titel Das offene Leben. Dafür nennen Sie in Rilkes Leben zwei Quellen. Ein Vers von Hölderlin, komm ins offene, Freund. Aber auch das Denken des, wie Sie schreiben, selbsternannten, auratischen, antiwissenschaftlichen Sehers Alfred Schuler, den Rilke in München kennenlernte. Und Schuler versinnbildlichte seine Vorstellung vom offenen Leben durch die Swastika, das Hakenkreuz. Warum wollten Sie einen Titel, in dem dieser Bezug, diese Nähe mitschwingt?
Das ist Rilke, nicht? Rilke ließ sich auf alles ein und es ist gerade diese Versprechung vom offenen Leben, dieses große Versprechen, man könne grenzenlos existieren und man könnte alles ins Werk einschließen, das sein Werk so schwierig macht. Denn es ist durchaus kontaminiert, er war auch durchaus angetan von Mussolini anfangs und hat diese Sichtweise nie korrigiert. Man muss sich Rilke als jemand vorstellen, der kein moralischer Dichter war, sondern der bewusst auf dem Grat wandelte, der auch abrutschen konnte moralisch, der in die Tiefen des Menschseins hineinleuchten wollte, der in die bösen Ideologien mit hineinschaute und der seine Leser, Leserinnen aufforderte, genau das auch zu tun, sich selbst zu untersuchen und zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und dabei so eine Art Gott seiner selbst zu werden. Es ist kein Dichter, der in erster Linie, wie man oft auch sagte, Kitschiges und Unterhaltsames produzierte, sondern gerade das Gegenteil. Sein Werk ist eine große Herausforderung. Hm. Das wollte ich damit signalisieren.
Na, nicht, dass das jetzt einer Entschuldigung bedarf, aber während Sie jetzt sprachen, wurde mir klar, Rilke starb ja 1926. All das, was aus Mussolini, was aus dem Faschismus wurde, konnte er nicht ansatzweise vor Augen haben.
Völlig richtig. Und er war, das muss man auch sagen, im Ersten Weltkrieg nach anfänglicher Kriegsbegeisterung war er sehr kritisch. Er hat sich davon distanziert, er hat sich dagegen gewandt, dass die Nationen gegeneinander kämpften und immer noch Territorium voneinander haben wollten. Er war kein Pazifist, aber einer, der dem Krieg kritisch gegenüberstand und die Bevölkerung aufforderte, miteinander zu arbeiten an einer gemeinsamen Gesellschaft. Die Gebildeten, die Reichen wie die Armen. Und das ist sicherlich auch eine politische Sichtweise, die ernst zu nehmen ist. Sein Freund André Gide hat sich dann im Laufe der Jahre ja radikalisiert und wurde wirklich zum engagierten Intellektuellen. Vielleicht wäre das aus Rilke auch geworden.
Wir haben es gerade schon gehört, er ist 1926 gestorben an den Folgen einer Leukämieerkrankung. Die wurde jahrelang nicht festgestellt, weil einfach keine Blutprobe gemacht wurde. Sie stellen in dem Zusammenhang die Frage, hat Rilke sich selbst vergiftet? Haben Sie denn neue Unterlagen zu seinen Sterbejahren? Das zog sich ja von 1923 bis 1926 hin.
Zu den vielen bislang wenig gelesenen Quellen zählt etwa der Briefwechsel mit seiner Frau Clara Westhoff. Und wir haben seine Briefe an sie nun im Archiv. In diesen Briefen lässt sich herausfinden aus der Lektüre, dass er sie immer wieder bat, ihm Bleipflaster zu besorgen. Blei war damals so üblich wie heute Zink. Blei war allerdings giftig. Und eine Dauerkontamination durch Blei konnte natürlich im Körper einiges anrichten. Und so darf man spekulieren, ob vielleicht dieses Blei war, das auch die Leukämie mit ausgelöst hat.
3 Jahre vor seinem Tod lobte Rilke seine Mutter in einem Brief dafür, dass sie ihn nicht zum Materiellen erzogen habe, sondern zu einem Rühmer. Ist es dieses Rühmen, das, wie Sie schreiben, Lob des Daseins, der Welt, des Preisens ihrer schönen Seiten, ohne die schwierigen zu verschweigen? Ist es das, was Rilke zeitlos macht?
Ganz sicher ist es dieser lobende Ton. Der kommt in den Versen entweder wirklich mit Rühmen und schönsten Vokabeln daher und in Briefen oft über Fragen. Meinst du nicht das? Und das ist dieser typische Rilke-Ton, der aber dennoch gleichzeitig das Übelste mit auf den Tisch bringt und der dann plötzlich über Papierkörbe schreibt und über das Stehen in der Straßenbahn und über das Fett der Pommes frites, das furchtbar riecht, als er in Paris ist, in Malte-Lauritz-Brigge. Also er schafft es tatsächlich, die Welt zu preisen und gleichzeitig auch das Hässliche für schön zu verkaufen. Das ist, glaube ich, tatsächlich sein Ton, ja.
Wir haben angefangen mit der tätowierten Lady Gaga. Wenn wir sie jetzt selber sich mal entscheiden müssten, Sandra Richter, welcher Text, welches Gedicht, welche Zeile von Rilke bedeutet Ihnen denn so viel, dass Sie zumindest mit dem Gedanken an ein Tattoo spielen würden?
Eins, das man dann wieder abnehmen kann, sozusagen. Mehr draufgemalt als tätowiert. Ja, da würde ich den ersten Satz aus Malte-Lauritz-Brigge bevorzugen, der da heißt, so, also hier kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ein hintersinniger Satz, der eigentlich eine Persiflage auf seinen Freund Arthur Holitscher ist, der ihm gesagt hat, in Paris ist der Lebenstrieb besonders wach und aktiv. Und Rilke sagt, das Gegenteil ist der Fall.
Da brauchen Sie ja schon ein bisschen Platz auf dem Körper, um das alles unterzukriegen.
Bodypainting.
Auf jeden Fall Platz in Ihrem Bücherregal sollten Sie machen für Sandra Richter, Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben. Der Band ist erschienen im Inselverlag. 478 Seiten kosten 28 Euro. Wir bedanken uns für das Gespräch bei Sandra Richter. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Dankeschön.